Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Sabine Böhler. Heute sprechen wir über Schmerzen und wir werden sie naturheilkundlich betrachten mit unserem Spezialisten für traditionelle europäische Medizin, Heilpraktiker Andreas Groß. Herzlich willkommen, Herr Groß.
Grüß Gott, Frau Böhler, und grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Ja, seit mehr als 10 Jahren sind Sie jetzt schon regelmäßig hier bei uns auf Sendung. Es zeichnet Sie Ihr großes Fachwissen aus. Ich habe immer das Gefühl, keine Frage bleibt bei Ihnen unbeantwortet. Wichtig ist Ihnen dabei, Beschwerden auf den Grund zu gehen, bei der Wurzel zu packen. Ihre 25-jährige Berufserfahrung kommt Ihnen dabei zugute und auch die Berufsausbildung als Rettungsassistent. Also Sie sind auch in der Schulmedizin beheimatet. Und als Rettungsassistent sind Sie auch konfrontiert worden mit Schmerzen, die Patienten haben. Der ist ja erstmal total unangenehm. Schmerzen signalisieren zwar, dass etwas nicht stimmt im Körper, dennoch tun wir Menschen alles, um Schmerzen zu vermeiden oder auch zu unterdrücken. Es gibt einen Ausspruch, dass der Mensch krank vor Schmerz sein kann. Also Schmerzen beeinflussen enorm die Lebensqualität. Herr Groß, jetzt werden wir darüber sprechen, über die Schmerzen. Wir wollen sie naturheilkundlich mit Ihnen zusammen betrachten. Doch zuerst mal so die Frage, was heißt das? Was meinen Sie damit?
Ja, wie Sie in Ihrer Einleitung jetzt schon gesagt haben, die Notfallmedizin, die Schulmedizin ist eine wichtige Basis, auch wenn man mit der Naturheilkunde arbeitet. So kann man alles besser miteinander verknüpfen und die medizinischen Zusammenhänge natürlich besser erkennen. In der Praxis kommen natürlich viele Menschen, die unter Schmerzen leiden. Und Schmerz, dieses Phänomen kennt jeder aus der frühesten Kindheit. Das zieht sich durch unser Leben. Schmerz gehört zum Leben, seelisch und körperlich. Und bei manchen endet das leider erst auf dem Sterbebett. Die Erinnerung an die schmerzhaften Ereignisse, die haben wir alle. Also ich persönlich kann mich auch an einen Unfall erinnern, den ich hatte mit dem Fahrrad, wo ich heftig gestürzt war. Und irgendwie hat sich das tatsächlich in meine Erinnerung eingebrannt. Gott sei Dank ist dieses Gefühl Schmerz aber vorbei. Das heißt, die Erinnerung bleibt an das Geschehen, aber das Gefühl Schmerz ist nicht mehr fixiert. Und das ist natürlich gut. Generell kann man sagen, dass Schmerzen die Menschen, die unter diesen leiden, in einem sehr hohen Maße beeinträchtigen kann. Der Leidensdruck kann enorm hoch sein und vor allen Dingen jeder Krankheit einer Familie. Das heißt, Menschen, die unter Schmerzen leiden und das auch über einen längeren Zeitraum, da ist die Familie auch immer mit betroffen. Ja, generell ist Schmerz ja auch ein wichtiges Warnsignal für uns. Und was bei Schmerzerkrankungen generell wichtig ist, das ist eben, dass man versucht, Schmerz so bald als möglich therapeutisch zu behandeln, dass er im Idealfall ganz verschwindet, aber zumindest leichter wird, damit eben die Gefahr einer Chronifizierung nicht besteht.
Schmerzen werden unterschiedlich beschrieben von Ihren Patienten. Schmerzen quälen, sie martern, sie klopfen, pochen oder stechen. Manchmal bohren sie, brennen, drücken, kribbeln oder elektrisieren. Mhm. Unzählige Wörter eignen sich, um Schmerzen zu beschreiben, denn jeder fühlt und erlebt sie auch anders. Oder oftmals führt kein Weg daran vorbei, dann zum Arzt oder Heilpraktiker zu gehen. Ja, mit diesen Schmerzen. Herr Groß, wer kommt zu Ihnen in die Praxis?
Ja, die Naturheilpraxis ist schon ein ganz wichtiger Anlaufpunkt für Menschen, die unter Schmerzen leiden. Vor allem, es gibt also vereinfacht gesagt Patienten, die primär kommen in die Naturheilpraxis zu den Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern, die also sagen, ich bin vielleicht von Kindheit an aufgewachsen in Konfrontation mit der Naturheilkunde, meine Mutter oder mein Vater, wir gingen immer zum Arzt für Naturheilkunde oder zum Heilpraktiker und die kommen dann also schon primär und sagen, ich habe ein Problem, vielleicht Schmerz in der Wirbelsäule, ich war noch nicht beim Orthopäden. Ich lasse mich gleich vom Heilpraktiker erstmal untersuchen und behandeln. Dann gibt es aber wiederum welche, die, und das ist eines der großen Patientengruppen, die eben aus der Schulmedizin kommen, wo die Behandlung nicht so erfolgreich war wie gewünscht. Und das sind dann Menschen zum Beispiel, die unter chronischen Kopfschmerzen leiden. Man kann pauschal sagen, 90% der Kopfschmerzen haben mit dem Kopf nichts zu tun. Die kommen irgendwo anders her. Da gibt es viele Quellen, die dann letztendlich im Kopf Kopfschmerz enden, also Migräne, Spannungskopfschmerzen zum Beispiel. Es kommen viele Menschen mit Beschwerden an der Wirbelsäule, ob das die Halswirbelsäule ist oder die Lendenwirbelsäule, die unter einer chronischen Ischialgie leiden, das heißt eine chronische Reizung des Nerves, des großen langen Nerves, der bis in die Zehen zieht, aus der Lendenwirbelsäule heraus. Häufig auch Schmerzen im Sinne Schulter-Arm-Syndrom, aber auch kleine Gelenke, Daumengrundgelenk, Großzehengrundgelenk, dieser Hallux valgus zum Beispiel. Das hat man oft. Aber dann, das sind rein orthopädische Sachen, wenn es aber dann den Bereich geht, so Stoffwechselerkrankungen, Schmerz, also ja, bedingte Sachen, Fibromyalgie ist ein Krankheitsbild, was den Weg in die Naturheilpraxis sehr häufig findet. Menschen mit Polyarthritis, Polymyalgie, das heißt Schmerzen, die im Bereich der Weichteile, der Faszien und der Muskeln auftreten, wo zum Beispiel über das Blutbild kein Rheumafaktor gefunden wird oder kein Entzündungsmarker. Das sind diese klassischen Schmerzen, die Menschen auch tatsächlich in die Praxis führen. Dazu zählen auch zu einem sehr großen Maß, das kann man ja auch nachverfolgen in den Sendungen, wo ich über den Verdauungstrakt gesprochen habe, das sind Schmerzen, Magen, Galle, Bauchspeicheldrüse. Bauchspeicheldrüse eher seltener, wenn die Bauchspeicheldrüse schmerzt, das ist schon sehr bedenklich. Man muss dann auch als Heilpraktiker die Grenzen kennen, wann man Patienten zum Beispiel wieder in die Schulmedizin weiter delegiert, aber Verdauungsschmerzen, Oberbauchsyndrom zum Beispiel. Aber auch abschließend vielleicht noch zu dem Thema die Nervenschmerzen. Das kann die Polyneuropathie sein, ausgelöst durch zu viel Medikamente oder als Folge von Diabetes mellitus, den Altersdiabetes, Trigeminusneuralgie zum Beispiel. Auch eine sehr, sehr schmerzhafte Erkrankung des Gesichtsnerven. Und wenn das dann chronisch ist, dann ist das wirklich ein Leidensdruck, der die Menschen in die Schmerztherapie regelrecht reinzwingt.
Heute werden wir hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb deutschlandweit hörbar über DHB Plus darüber sprechen, wie Schmerzen naturheilkundlich behandelt werden können. Und wichtig bei der Behandlung ist Ihnen auch immer, Herr Groß, als Heilpraktiker auch die Entstehung des Schmerzes.
Da muss man auch sich ein wenig mit der Geschichte auseinandersetzen. Schmerz wurde ja schon immer ganz anders interpretiert in der Vergangenheit. Also die Grundauffassung früher, Mittelalter, Antike war ja ganz anders. Schmerz war einerseits eingebettet in den Heilsplan Gottes. Da schauen wir auf die Passion Christi, auf das Leiden der vielen Märtyrer, aber auch das Leiden von Maria, die dargestellt wird mit dem Schwert im Herzen. Der Schmerz des Anblickes ihres Sohnes Christus traf sie wirklich wie ein Schwert in das Herz, und es symbolisiert, dass Schmerz natürlich nicht nur körperlich ist, sondern auch seelisch erlitten wird. Und andererseits galt früher der Schmerz sehr pauschal als etwas primär Schlechtes. Es war böse, es war die Strafe Gottes oder sogar ein Fluch. Und wir wissen aber, wir können in unserem irdischen Dasein das Böse ja nicht endgültig besiegen. Und ebenso ist es auch undenkbar, dass wir Schmerzen und Krankheit beseitigen können. Es gehört tatsächlich zum irdischen Dasein, und wir müssen lernen, im Vertrauen Gottes damit umzugehen. Das ist natürlich leicht gesagt jetzt, wenn uns heute jemand zuhört, der lange unter heftigen Schmerzen leidet. Der denkt sich dann vielleicht, ja, der Herr Groß kann das leicht sagen, aber es geht hier immer auch um Informationen. Aber der Leidensdruck eines Menschen, der unter chronischen Schmerzen leidet, ist schon enorm hoch. Da hat sich natürlich viel geändert. In der heutigen Zeit gehen wir etwas strukturierter an. Wir suchen den Schmerz als ein sinnvoll nutzbares Phänomen zu deuten. Und es gibt Menschen, die hinterfragen sich dann schon einerseits, wie habe ich es eigentlich geschafft, in so eine Situation zu kommen, in so eine Lebenssituation mit diesem Leidensdruck. Und dann ist eben der Schmerz als Motivator verstanden. Er hilft ihnen zu hinterfragen, was muss ich in meinem Leben endlich ändern, um aus dieser schmerzhaften Lebenssituation hinauszukommen. Andererseits findet man doch immer wieder Menschen, Schmerzleidende, die in einer gewissen Schicksalsergebenheit sich zeigen, die eine Opferhaltung dominieren Und dann kommt eben dieser Satz, ja, was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Man kann ja eh nichts machen. Mir hilft nichts. Oder immer wieder die Frage, haben Sie nicht irgendein Mittel, was Sie mir geben können, damit die Schmerzen aufhören? Also Schmerz wird dann zum Teil auch als Argument genutzt, um bestimmte Herausforderungen im Leben zu vermeiden. Das sind so Vermeidungsstrategien, wie man sagt. Und ich habe tatsächlich schon Menschen kennengelernt, die mit 2, 3 dicken DIN A4-Ordnern zu mir in die Praxis kamen und gesagt haben, ich bin seit Jahrzehnten in Schmerzbehandlung, keiner konnte mir bisher helfen, Sie sind meine letzte Hoffnung. In dem Moment weiß ich natürlich genau, dass ich diese Hoffnung nicht erfüllen kann, sondern es geht dann um eine Zusammenarbeit. Also Schmerz kann eine Herausforderung sein und andererseits aber auch eine Art Resignation darstellen, wo man dann sagt, ich kann nichts machen.
Jeder Schmerz drückt sich ja etwas anders aus und hat eine Ursache, denn normalerweise schmerzt es, wenn dem Körper Schaden droht durch äußere Einflüsse oder Erkrankungen. Wie wichtig ist die Funktion Schmerz?
Also Schmerz ist sehr wichtig. Schmerz kann, es können Bauchschmerzen sein, Gelenkschmerzen oder Nervenschmerzen. Er ist immer in seiner Funktion als eine Art Leitsignal zu bewerten, als Warnsignal. Der Körper signalisiert uns, irgendwas stimmt nicht mehr bei dir. Irgendwo hast du den für dich vorgesehenen Weg verlassen oder bist aus der Bahn geworfen worden. Die Funktionen sind nicht mehr in Ordnung. Es entstehen dann Schmerzen. Und die Schmerzentstehung ist im Allgemeinen immer auf der Basis von Zellgewebeschädigungen. Es kommt zum Beispiel durch Verletzungen, Unterkühlung, aber auch sehr häufig durch entzündliche Prozesse kommt es eben dann zur Bildung von Schmerzreizen. Und die werden hauptsächlich ausgelöst durch sogenannte Nozizeptoren. Diese Nozizeptoren sind sogenannte freie Nervenendigungen. Es sind Sensoren oder eine Art Sinnesfühler, kann man sagen. Die sind an allen Stellen des Körpers lokalisiert. Sie liegen frei im Gewebe. Und diese Nozizeptoren geben im Grunde genommen die Informationen aus dem Zentrum, wo der Schmerz lokalisiert ist, wo er auch entsteht, geben sie direkt über das Rückenmark zum Gehirn. Und dort angelangt, wird es natürlich verarbeitet im Thalamus. Es gibt dann das limbische System, wo der Schmerz auch bewertet wird emotional. Jeder körperliche Schmerz löst tatsächlich einen emotionalen Prozess aus. Und es gibt Menschen, die haben chronische Schmerzen und die sagen, ich habe gelernt, damit zu leben. Die engagieren sich, indem sie einfach ihre Informationen positiv verarbeiten und sagen, wenn der Schmerz so bleibt, damit kann ich leben, solange wie es nicht schlimmer wird. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die haben kleine Schmerzen und laufen damit zu mehreren Ärzten, weil das sofort einen Leidensdruck auslöst und sie zum Beispiel, und das ist dann auch ein Zeichen dieser individuellen Schmerzbewertung, weil sie diesen Schmerz als hochbedrohlich ansehen und sofort denken, um Gottes Willen, zum Beispiel hoffentlich habe ich keinen Krebs. Ja. Wo ein anderer sagen würde, jetzt habe ich mir den Rücken vielleicht verrenkt und das wird schon wieder vergehen. Und das ist dann interessanterweise.
Vielleicht kann man noch über das Phänomen auch sprechen, dass manch ein Mensch sich einfach eigentlich krümmen müsste vor Schmerz und nicht den Weg zum Arzt findet und die Fähigkeit hat, ihn auszuhalten. Und der nächste Mensch einem objektiv, oberflächlich betrachtet, als sehr schmerzempfindlich vorkommt.
Ja, das ist erstaunlich. Man findet das immer wieder. Das hat natürlich sehr viel mit der psychosozialen Prägung auch innerhalb der Familie zu tun. Also es gibt Menschen, die haben vielleicht einen Vater gehabt, der schon durch Kriegseinwirkungen da gelitten hat und vielleicht war die Mutter auch sehr empfindlich und es gibt gewisse Verhaltensmuster, die werden übernommen. Das heißt, man hat nicht gelernt, positiv mit Schmerz umzugehen. Schmerz war immer Leiden. Und das sind dann Menschen, die dann in der Medizin als Hypochondra bezeichnet werden. Hypochondrie ist aber nichts, was man ignorieren und abwerten darf, sondern dahinter steckt auch wieder ein tiefes Muster, eben mit diesem Phänomen Schmerz umzugehen. Und dann gibt's wiederum andere, das sind die starken Krieger, diese Kämpfer, die sich durch alles durchbeißen. Und das sind dann die sagen, Schmerz, das muss ich aushalten, da muss ich durch. Und das muss aber nicht die beste Lösung sein.
Und könnte man auch sagen, so wie der eine besser sehen kann, der andere besser sehen kann, dass ein anderer besser in Anführungsstrichen Schmerz fühlen kann?
Ja, die Konstitution.
Dass es was mit den Rezeptoren auch in der Haut zu tun hat?
Die sind im Grunde genommen erst einmal gleich angelegt, wobei, wie Sie schon das sagen, die Differenzierung ist sehr individuell. Es gibt Menschen, die haben eine völlig andere Konstitution, ja, und die Schmerzempfindsamkeit bei Frauen zum Beispiel ist höher wie bei Männern. Das weiß man. Alleine da ist schon die Neuroendokrine, das heißt die Rückmeldung ins Gehirn über Nerven- und Hormonrezeptoren schon eine andere. Das hat einfach mit der, ich nenne das immer schöpferische Evolution, das heißt also Evolution im Sinne von der Schöpfergeist, der uns auch die Fähigkeit gegeben hat, uns bestimmten Situationen anzupassen. Und so lernen wir schon auch in der Kindheit mit Schmerzen umzugehen. Schauen Sie sich Menschen an, die körperlich schwer arbeiten, ob das jetzt auf dem Bau ist oder in anderen Bereichen, wenn die sich salopp gesagt mit dem Hammer auf den Finger hauen, auf den Daumen hauen, die können anders damit umgehen, als wenn zum Beispiel einer ein Leben lang am Computer gesessen hat und sich so eine Verletzung zuführt. Für ihn ist es viel bedrohlicher, weil er diese Erfahrung weniger hat.
Oder beeindruckend auch bei Sportlern, gerade bei Fußballern, wenn man sieht, wie die manchmal über das Spielfeld fliegen und spielen weiter, als wäre so gar nichts gewesen. Steh auf, Männchen. Schmerzen naturheilkundlich betrachtet, unser Thema heute hier in der Naturheilpraxis mit dem Heilpraktiker Andreas Groß, der in traditioneller abendländischer Medizin ganz besonders seinen Schwerpunkt gesetzt hat, untermauert auch durch seinen christlichen Glauben, geht er an Menschen und an deren Leiden auch heran. Das ganzheitliche christliche Menschenbild ist ihm dabei ganz wichtig. Nun ist ein Patient vor Ihnen, Herr Groß, die Leidensgeschichte ist erzählt, die Krankenakte liegt auf Ihrem Tisch und nun ist nach einer Therapie zu suchen. Was sind denn Wege der Schmerztherapie?
Also was ein ganz wichtiger Faktor ist in der Behandlung von Schmerzen, jetzt unabhängig, wo sie entstehen, wie sie sind, ist der Zeitfaktor. Man muss sich auf jeden Fall bei der Erstanamnese, bei dem ersten Gespräch Zeit nehmen. Normalerweise plane ich Minimum eine Stunde ein bei Patienten, die zu mir kommen und dann spricht man miteinander und ich versuche über bestimmte Strategien, die sich bewährt haben in diesen vielen Jahren, immer mehr an die Ursache heranzukommen. Ich sage immer, der Schmerz als Symptom ist für mich der Wegweiser auf der Suche nach den Ursachen. Und ein wichtiger Faktor ist die genaue Anamnese, weil das sichert einfach auch die gute Diagnose. Und wenn die Diagnose stimmt, weiß ich letzten Endes auch aufgrund der Erfahrung, welche Therapie man ansetzen muss. Ein wichtiger Faktor ist, dass man nicht nur auf den Schmerz schaut als körperliches Phänomen, sondern dass man versucht, den Leidensdruck zu reduzieren, indem man die Nervenstärkung bei Schmerzerkrankungen auch vollzieht. Das heißt, wenn man pflanzliche Mittel einsetzt, das kann ein Tee sein, das können Fertigpräparate sein, das kann was sehr effektiv ist, eine Kombination mit Präparaten und einer Injektionstherapie sein, also wo Spritzen gegeben werden an bestimmte Körperstellen. Da werde ich anschließend sicher noch was dazu sagen, zu dem Bereich Neuraltherapie. Aber wir haben dort die bewährten Pflanzen, ob das Johanniskraut ist, Melisse, Lavendel oder auch der Hopfen. Das sind Pflanzen mit Wirkstoffen, die unser Nervensystem beruhigen, genauso die Passionsblume, der Rosenwurz oder Olivenblattextrakt. Das sind nur jetzt bloß mal ein paar, die mir so einfallen. Das sind alles Pflanzen, die eine positive Wirkung haben auf das Gehirn, auch auf das limbische emotionale Zentrum im Gehirn. Und dadurch wird die Schmerzbewertung, das heißt die Qualität des Schmerzens, schon positiv beeinflusst. Und der Schmerz kann dadurch auch als viel weniger und auch viel bedrohlicher empfunden werden. Ein ganz wichtiger Bereich. Also Schmerz nicht mit Schmerzmitteln nur behandeln, sondern auch schauen, was kann man generell tun.
Aber die klassischen Wege sollten wir aber nicht ausklammern.
Die klassischen Wege der Schulmedizin sind sehr, sehr wichtig. Einfach deswegen, weil es geht ja in allererster Linie um den Menschen und der Behandlungserfolg. Das ist zwar das, was sich beide wünschen, Behandler und Patient. Aber die allopathische Schmerzmitteltherapie ist sehr wichtig, um schlicht und einfach zu vermeiden, dass der Schmerz chronisch wird und sich ein Schmerzgedächtnis einschleift. Also dass der Schmerz so fixiert ist, dass man tatsächlich zum Schmerzpatienten wird. Und dieser dreistufige Behandlungsplan der Weltgesundheitsorganisation sieht eigentlich vor, dass man erstmal den Schmerz unterdrückt mit schmerzreduzierenden Mitteln. Da gibt es verschiedene Präparate. Ob das jetzt Cortison ist, Ibuprofen oder Diclofenac, das bleibt jetzt mal dahingestellt. Das richtet sich immer nach dem Krankheitsgeschehen. Was wichtig ist, der Patient sollte versucht werden, ihn zumindest Schmerz zu reduzieren. Es sollte versucht werden, eine Schmerzfreiheit zu erzeugen, um diese chronische Entwicklung zu vermeiden. Also allopathische Schmerzmittel ja, aber, und das ist sehr wichtig, nie schon von Anfang an als Dauermedikament verschreiben. Also ich finde immer wieder Patienten, die Cortison verschrieben bekommen haben. Cortison ist im Sinne der Schadensbegrenzung auch Notfallmedizin berechtigt, aber nicht als Dauertherapie.
Wann beginnt eine Dauertherapie? Weil ich kenne auch Patienten, die sagen schon nach einer Woche, nach einer schweren OP, jetzt nehme ich das Schmerzmittel nicht mehr, weil ich möchte nicht auf Dauer Schmerzmittel nehmen. Dem Schulmediziner stehen die Haare zu Berge, weil er schon vielleicht das Schmerzgedächtnis erahnt.
Also Bezug nehmen zu dem Beispiel postoperative Schmerzen. Die Behandlung läuft ja dann meistens auch über rehabilitative Prozesse ab. Also da ist es wichtig, dass man schaut, ist der Schmerz jetzt wirklich krankheitsbedingt oder eine Folge von der notwendigen Operation. Und natürlich gibt es Narbenschmerzen, es gibt Heilungsschmerzen. Man sollte schauen, dass man andere naturheilkundliche Mittel parallel mit einsetzt. Und wenn Schmerzmittel genommen werden, egal ob das jetzt ein Cortison ist oder Voltaren, also sprich Diclofenac, dann ist es halt wichtig, die Dosis so gering als möglich zu halten und vor allen Dingen nicht zu lange zu nehmen. Da haben Sie vollkommen recht. Unterstützend sollte man dann immer auch die Organe, also Niere zum Beispiel und die Leber, ganz wichtig, weil die werden durch Schmerzmittel am meisten, zum Teil auch irreversibel, also nicht mehr heilbar geschädigt.
Nun liegt ja die Verantwortung letztendlich doch beim Patienten. Wie kann er diese Verantwortung gut übernehmen, indem er auf, sage ich mal, gerade bei Schmerzen auf die Schulmedizin baut und dennoch auch die Naturheilkunde mit einfließen lässt? Helfen Sie uns da nochmal bei der Entscheidungsfindung auch, wann das Schmerzmittel, sagen wir, das Schulmedizinische ist auch so ein plakativer Ausdruck, was immer das heißt.
Also die besten Ergebnisse erzielt man immer, und das kann man pauschal sagen, in der Zusammenarbeit zwischen Schulmedizin und der Naturheilkunde. Also ich erlebe das auch immer wieder, dass Patienten zu mir kommen, auch Schmerzpatienten, die dann gesagt haben, also mein Arzt hat gesagt, wenn Sie einen guten Heilpraktiker kennen, gehen Sie doch mal hin. Und das findet immer häufiger statt, dass da tatsächlich auch Schulmediziner ihre Grenzen erkennen und nicht nur die Dosis steigern und andere Mittel und noch mehr Mittel verordnen und im Endeffekt Symptome eher unterdrücken statt heilen. Aber der Patient braucht einfach auch wirklich eine gute Beratung. Und was für ihn sehr wichtig ist, ist natürlich der Behandlungserfolg. Daran sieht er ja, dass es funktioniert. In der Praxis, wie gesagt, diese Menschen werden wenn sie schulmedizinisch behandelt werden, wendet man in der ersten Zeit, wo zum Beispiel ein Cortison genommen wird, ein Nierenschutzmittel und ein Leberschutzmittel. Das kann Goldrute sein, das kann Brennnessel sein oder Mariendistel, um einfach die Toxine, das heißt diese toxischen Substanzen der Medikamente, die ja organschädigend sind, vorbeizuleiten an den Organen. Und unterstützend wählt man dann diese pflanzlichen Präparate aus, die darauf abzielen, die Schmerzen zu reduzieren. Und die Liste ist da schon auch sehr lang. Es geht aber nicht nur um die Präparate, sondern auch um die Behandlungsmethoden. Also Osteopathie zum Beispiel kann bei Rückenschmerzen angewendet werden.
Was sind Behandlungsmethoden, die Sie mit in der naturheilkundlichen Therapie einbauen, Herr Groß?
Was sehr wichtig ist, ist die manuelle Therapie, dass man bei Schmerzen, vor allen Dingen im Bewegungsapparat, dass man dort schaut, ob die Statik stimmt. Das heißt, gibt es bei Schmerzen in der Schulter, auch in den Sprunggelenken, gibt es dort Irritation in der Statik, also zum Beispiel durch Unfälle, durch Verrenkungen. Ja, das kann beim Skifahren passiert sein. Das kann aber auch sein, nach einer Operation, ein Mensch, der unter einer Narkose steht, hat einen ganz anderen Muskeltonus. Und wenn er dann umgelagert wird, da kann ich mich noch erinnern an die vergangene Zeit in der Anästhesie, wenn die Patienten gelagert wurden im Operationssaal, die wurden ja extrem, wie man banal sagt, verbogen und verdreht, um an die Krankheitsquellen heranzukommen, die behandelt werden oder operiert werden mussten. Und da gibt es immer Verrenkungen. Und diese statischen Irritationen, die gehen im Endeffekt vom Großzehengrundgelenk hoch bis zum Atlas-Axis-Gelenk. Das erfordert dann eine chiropraktisch-osteopathische Behandlung. Also immer dann, wenn Schmerzen im Bewegungsapparat vorhanden sind, ob das das Schultergelenk ist, das Iliosakralgelenk ist, die Wirbelsäule, da muss man als erstes schauen, sind dort Fehlstellungen, erfordert das chiropraktische, osteopathische Eingriffe, wo die Statik korrigiert wird und Gelenksblockaden, Facettenblockaden zum Beispiel auch korrigiert werden. Das nächste ist dann auch sehr, sehr wichtig, über den Stoffwechsel zu arbeiten. Schmerzen entstehen ja sehr häufig auch auf der Ebene von Stoffwechselstörungen. Da sind sehr häufig dann auch die Faszien betroffen. Die Faszien können osteopathisch behandelt werden. Die Faszien werden immer noch sehr vernachlässigt. Ich habe vor über 20 Jahren schon von meinen Ausbildern damals gehört, es ist wichtig, nicht nur den Muskel zu behandeln und die Gelenke, sondern eben auch diese faszialen Bindegewebsstrukturen. Und Faszien sind vor allen Dingen durch Bewegungsmangel oder Stoffwechselüberlastungen sehr häufig auch in einer Übersäuerung zu finden. Es kommt dort zu Verklebungen. Und das zusammenfassend gehört zur manuellen Therapie. Ein Sprung nochmal zurück zur Psyche. Faszien, das weiß man seit einigen Jahren, verändern ihre Spannung und emotionaler Stress, emotionale Belastung führt zur Übersäuerung und zur Verspannung, Verkrampfung der Faszien. Und das ist häufig eben dann auch der Grund für sehr starke Schmerzen, auch im Bereich der Weichteile und des Rückens.
Über die Neuraltherapie?
Ja, die Neuraltherapie, ein gutes Stichwort, denn sie hat sich bei der Behandlung von Schmerzen sehr bewährt. Die Neuraltherapie ist eine besondere Form der Injektionstherapie, also wo Spritzen an bestimmte Punkte gegeben werden mit einem Neuraltherapeutikum. Das kann Lidocain oder Procain sein. Und diese Neuraltherapeutikas führen zu einer kurzzeitigen Anästhesierung, also zu einer Beruhigung des Feldes. Und zur Neuraltherapie zählt die Analyse der Störfelder. Das bedeutet, Neuraltherapie kann einerseits gezielt auf Schmerzpunkte gesetzt werden. Sie kann aber auch genutzt werden, um zum Beispiel ein sogenanntes Störfeld, was man analysiert hat, zu deblockieren. Das können, sehr häufig sind es die Zähne, es können aber auch Narben sein im Körper. Ich erlebe das immer wieder, dass bei einer Behandlung einer Narbe, die als Störfeld sich im Körper manifestiert hat, dass dort tatsächlich Symptome verschwinden. Das kann nach einer Schulteroperation eine Narbe sein, das kann eine alte Blinddarmnarbe sein, das kann die Kaiserschnittnarbe sein. Und das führt sehr häufig zu Störungen des energetischen Systems im Organismus. Und gerade die Zähne, wenn sie ein Störfeld haben, wenn ein Zahn auf Eider liegt, das entspricht sehr häufig einem Störfeld. Und dort setzt die Neuraltherapie sehr erfolgreich an. Man kann direkt auf die Schmerzstelle gehen, man kann das Störfeld deblockieren, man kann an Ganglien gehen. Ganglien sind Punkte, die unser Nervensystem miteinander verknüpfen. Und wenn diese Ganglien gestört sind am Halsbereich oder im Wirbelsäulenbereich, dann lösen sich dort hinten Fehlsteuerungen sozusagen auf. Und Heilungsprozesse werden dort tatsächlich innerhalb kürzester Zeit auch in Gang gesetzt.
Also habe ich das richtig verstanden? Sie spritzen meine Blinddarmnarbe und ein Rückenschmerz kann gelindert werden dadurch.
Das kann man pauschal so stehen lassen. Bei der Neuraltherapie gibt es ein Phänomen, auf das jeder, der diese Methode anwendet, hofft. Das ist das sogenannte Sekundenphänomen. Das würde zum Beispiel bedeuten, wenn ein Mensch unter ein Spannungskopfschmerz leidet. Ja, und er kommt mit diesem Kopfschmerz in die Praxis und sagt, ich habe schon wieder diesen starken, ziehenden Schmerz im Nacken, der zieht vor bis zum Auge, oder ich habe pulsierenden Kopfschmerz. Und man hat eine Narbe. Ich habe einen Fall erlebt, da war das eine Narbe, wo ein Furunkel am Rücken entfernt wurde. Das heißt, es war ein eitriger Abszess. Und diese Narbe war etwa 3 Zentimeter lang. Und wir haben diese Narbe deblockiert, neuraltherapeutisch unterspritzt, und die Beschwerden sind tatsächlich verschwunden. Das Sekundenphänomen würde in dem Fall bedeuten, dass nach Unterspritzung der Narbe dieser Spannungskopfschmerz, der den Patienten in die Praxis geführt hat, tatsächlich innerhalb weniger und tatsächlich weniger Sekunden verschwindet. Ja. Das Phänomen kennt man auch von der Akupunktur. Ja, wenn eine heftige Migräneattacke ist und eine Akupunkturnadel wird an die richtige Stelle gesetzt, kann sein, dass innerhalb von wenigen Minuten der Schmerz tatsächlich nachlässt.
Mhm. Gleich wollen wir noch ausführlicher darüber sprechen, über die Basis der naturheilkundlichen Schmerztherapie. Wir sprechen auch noch über den Darm als Quelle vieler Schmerzerkrankungen. Wir sprechen auch noch über Schmerzen und Rheumamittel, weil ich denke, Rheumaschmerzen sind auch sehr weit verbreitet. Es gab eine Umfrage, dass Menschen auf der Straße gefragt wurden, ob sie Schmerzmittel nehmen. Und eigentlich ist das Ergebnis erschreckend, dass über 50% aller Menschen jenseits des Jahrgangs, sagen wir mal 55, chronische Schmerzen, unter chronischen Schmerzen leiden und Schmerzmittel nehmen. Also wir haben hier schon ein Thema. Wir sprechen heute darüber, über Schmerzen naturheilkundlich betrachtet, über das sich lohnt, nachzudenken, mitzuhören. Gleich geht's weiter hier in der Naturheilpraxis mit Andreas Groß. Bleiben Sie dran. Willkommen in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, die Naturheilpraxis mit Andreas Groß. Heute sprechen wir mit dem Naturheilkundler und mit dem Spezialisten für traditionelle abendländische europäische Medizin, Andreas Groß. Herr Groß, Sie sagen, ein Patient sollte sich informieren, über die Ursachen seines Schmerzes nachforschen. Sie haben auch noch nahegelegt, es ist wichtig, auch lernen, mit dem Schmerz umzugehen. Wenn wir wissen, wo Schmerzen herkommen, Ursachen kennen, das kann oftmals auch schon hilfreich sein, mit einem Schmerz umzugehen und es als Motivation auch zu sehen, etwas zu verändern und auch Hilfe anzunehmen, nach Hilfe zu suchen, einfach nicht aufzuhören, vielleicht auf der Suche zu sein, nach möglichen auch zur Schulmedizin unterstützenden Therapieverfahren. Und Sie haben schon ganz klar gesagt, wenn ein Schmerzpatient zu Ihnen kommt, dann geht Sie erstmal da heran, dass Sie sagen, die Ursache ist mir ganz wichtig. Und die Ursache, die kann auch manchmal ganz woanders liegen, wo der Schmerz ist. Eine Nervenstärkung bei Schmerzen ist Ihnen richtig wichtig, auch die Reduzierung der Schmerzempfindungen. Sie haben auch schon Heilpflanzen genannt, die dabei helfen, die man eher kennt als Mittel, die das Nervensystem dämpfen, wie Johanniskraut, Melisse, Lavendel, Hopfen, Passionsblume und so weiter. Jetzt wird manch ein Patient vielleicht sagen, das hilft bei mir alles nicht. Ich habe wirklich ganz, ganz starke Schmerzen. Lassen Sie uns da auch noch einmal darauf eingehen und auf die Basisblicken auch der naturheilkundlichen Schmerztherapie, die ja durchaus auch ihre Berechtigung hat. Das zeigen ja die Rückmeldungen ihrer Patienten.
Ja, also wie ich zu Beginn schon sagte, der Mensch steht immer im Mittelpunkt mit seinem Leidensdruck. Das bedeutet, Menschen, die unter starken Schmerzen leiden, die kann ich nicht damit konfrontieren. Ja, das wird auch keiner meiner Kolleginnen oder Kollegen machen und sagen, jetzt rezeptiere ich dir mal ein Melissentee mit Johanniskraut und vielleicht mit Weidenrinde, obwohl die Weidenrinde eines der besten schmerzwirksamen Pflanzen ist, sondern es geht darum, auch im Sinne der Schadensbegrenzung die Negativwirkung der Schmerzmittel abzufangen. Deswegen ist die Basis der naturheilkundlichen Schmerztherapie auch der Schutz vor Organschäden, zum Beispiel ganz besonders eben die Niere und die Leber. Und da gibt es verschiedene Pflanzen, die sich da bewährt haben. Es gibt verschiedene Präparate, die sich bewährt haben. Das sind sogenannte Drainagepräparate, die eben Toxine besser durch oder an den Organen vorbeileiten. Und wenn die Niere bei Schmerzerkrankungen in ihrer Funktion optimiert wird, werden sehr häufig auch aggressive Stoffwechselprodukte und eben auch die Medikamentennebenprodukte besser abgeleitet und das Organ wird geschützt. Also gleichzeitig hat man eine Verbesserung der Blut- und Lymphqualität, andererseits auch einen Schutz für die Niere. Dasselbe gilt für die Leber. Die Leber muss ja alle diese Medikamente entgiften, wie man sagt. Und viele der bekannten Schmerzmittel haben nun mal eine Nieren- oder Leber-toxische Wirkung. Und das muss man abfangen. Man kann nicht einfach sagen, du nimmst diese Schmerzmittel, damit du keine Schmerzen mehr hast. Und nach 10 Jahren Dauertherapie kommt dann die Meldung, es tut uns leid, sie stehen kurz vor der Dialyse, weil ihre Nieren nicht mehr arbeiten oder sie haben massiven Leberschaden. Also das finde ich, man kann fast sagen, wöchentlich in der Praxis, dass Menschen zu mir kommen und chronische Organschäden haben durch Medikamente. Ganz wichtig ist auch die sogenannte arterielle Versorgung. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass die Durchblutung auch in diesen schmerzhaften Bereichen optimal ist. Es entstehen ja auch oft Schwellungen, wo die Durchblutung dadurch nicht mehr funktioniert. Auch der venöse Rückfluss muss funktionieren. Das heißt, der Organismus muss versorgt werden mit Nährstoffen und mit Sauerstoff. Gleichzeitig muss aber auch das verbrauchte und mit Kohlendioxid angereicherte venöse Blut gut rückgeführt werden. Also Beispiel, wenn jemand Probleme mit dem Kniegelenk hat und ich stelle fest, seine Durchblutung ist nicht optimal beziehungsweise seine Lymphentsorgung ist gestört, dann muss ich erst einmal als Naturheilkundler diese Stoffwechselfunktion des Gelenkes mobilisieren. Ich muss, was ich schon sagte, im Sinne der Chiropraktik oder Osteopathie schauen, gibt es Blockierungen zum Beispiel in Gelenken. Ja, man kann ein Großzehen- oder Daumengrundgelenk kann man osteopathisch mobilisieren und damit ist die Versorgung des Gelenkes schon besser und der Schmerz kann relativ schnell zum Erliegen oder zum Verschwinden gebracht werden. Das Ganze noch in Kombination mit Spritzen funktioniert sehr effektiv. Dann auch wie gesagt, diese gelenknahen Strukturen, Bänder, Faszien und so weiter müssen mobilisiert werden. Viele Patienten kennen das Phänomen mit dem Anlaufschmerz. Also zu Beginn der Bewegung haben sie Schmerzen und dann sagen sie, und wenn ich dann eine Weile gelaufen bin, wird es besser. Das ist immer ein deutliches Hinweiszeichen, dass in dem schmerzhaften Bereich der Stoffwechsel gestört ist. Und dass mit beginnender Mobilisierung, mit beginnender Bewegung und zunehmender Bewegung dort aggressive Substanzen abtransportiert werden. Es kommen Nährstoffe hin. Eine Regeneration kann stattfinden und der Körper signalisiert dann tatsächlich, schau her, wenn du dich jetzt eine Viertelstunde am Morgen bewegt hast, deine Schmerzen werden leichter. Also der Anlaufschmerz ist schon ein wichtiges Hinweiszeichen. Und die sogenannten freien oxidativen Radikale, ob das durch Fehlernährung ist oder durch Umwelteinflüsse, die finden wir immer. Schmerzpatienten müssen auch im Sinne der sogenannten antioxidativen Therapie behandelt werden, also mit orthomolekularen Präparaten. Da gibt es eine ganze Anzahl, die dann aggressive Stoffwechselprodukte letztendlich neutralisieren und damit auch die Schmerzbereitschaft und auch die Entzündungsbereitschaft reduzieren.
Das sind die Gabe von Vitaminen?
Zum Beispiel, ja. Mhm. Also ich muss sagen, diese Gabe von Vitaminen und von Spurenelementen, Mineralien und so weiter, die ist ja bis heute noch umstritten. Und ich habe das auch in den ersten Jahren auch komplett in der Praxis abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich bin Naturheilkundler und ich verordne keine Vitamine. Weil sowas muss man aus der Nahrung rausholen. Mittlerweile weiß ich aber auch, aufgrund dieser Recherchen, dass in unseren Nahrungsmitteln, selbst wenn sie auch biologisch angebaut sind, einige wichtige Spurenelemente, Mineralien, Vitamine nicht mehr in der Menge enthalten sind, wie wir sie eigentlich brauchen. Also das ist das Paradoxum in unserer Welt. Wir sind überfrachtet mit der Masse, aber die Qualität hat teilweise erheblich nachgelassen. Und man weiß ja, wenn man im Winter Obst kauft, das ist oft leer, da ist nicht
mehr. Also Sie meinen, man müsste eigentlich damit ausgehen, dass wir uns ausgewogen ernähren, weil das wird uns ja auch schon, wenn wir in Lebensmittelgeschäfte kommen, gehen wir erstmal auf die Obstabteilung zu und die Gemüseabteilung. Es wird uns ja auch sehr gut präsentiert und dennoch ist eine Unterversorgung da.
Ja, also ich sage immer zu meinen Patienten, der Mensch behält aus zwei Quellen seine Kraft für sein irdisches Dasein. Christus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist ein ganz klarer Hinweis, dass die Ernährung alleine auf der Welt uns nicht am Leben erhält, sondern wir brauchen diesen göttlichen Odem, der eingehaucht ist in seine Schöpfung. Das heißt, die Gnade, die Liebe Gottes hält unsere Seele, unseren Geist am Leben. Demzufolge ist sie auch nicht zu vernichten. Aber der Leib wird genährt durch die Kraft der Natur. Hildegard von Bingen hat ja die Verititas, diese Grünkraft, in ihren Offenbarungen, in ihren Visionen gesehen. Sie hat gesagt, sie sieht diese Kraft, die aus der Erde in die Pflanzen hinein sprießt. Und so kommt diese Kraft über die Nahrung auch zu uns für den Leib. Und der menschliche Leib wird dankbar beim irdischen Ableben, wie man sagt, der Mutter Erde zurückgegeben, damit die Seele heimziehen kann. Und dafür brauchen wir eine hochqualitative Nahrung. In der Menge sicher viel weniger, als wir zuführen, aber die Qualität muss hoch sein. Nun ist es aber so gewesen, dass ich, wie gesagt, anfänglich diese Vitamingaben und Mineralien, Spurenelementen, was es da alles gibt, abgelehnt habe. Zum anderen habe ich aber festgestellt, dass Menschen, die zum Beispiel chronisch erschöpft sind, die unter Schmerzen leiden, die Organschwächen haben, die Funktionsstörungen haben, wenn die kurzzeitig auch hochdosiert mit diesen Substanzen, das kann ein Coenzym Q10 sein, das kann Selen sein, das können die sogenannten sekundären Pflanzenrohstoffe sein, die leider in vielen Pflanzen ja nicht mehr so vorhanden sind, Flavonoide, Polyphenole zum Beispiel, Carotinoide. Also gerade Polyphenole, der Granatapfel, ja, hat ja, wenn es gut geht, 1 Liter Granatapfelsaft hat eine hohe Menge an diesem Punicalagin, ein ganz wichtiges Polyphenol und Antioxidanz. Das bedeutet, diese Substanzen, die in den Pflanzen sind, fangen aggressive Stoffwechselverbindungen an. Das sind die sogenannten freien Radikale. Und die sind auch dafür bekannt, Schmerzen zu verstärken, Entzündungen auszulösen und vor allen Dingen Zellen zu schwächen und anzugreifen. Und damit ist die Bereitschaft für Schmerzerkrankungen natürlich hoch. Also man kann das parallel einsetzen.
Es gibt und Sie sagen auch, da kommt es ja auch dann wieder darauf an, wie auch Vitamine aufgeschlüsselt werden und Stoffe, die wir unserem Körper zuführen durch den Darm. Sie sagen, der Darm ist auch Quelle vieler Schmerzerkrankungen.
Also Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden, ob das Schmerzen sind im Bereich der Wirbelsäule, ob das Schmerzen sind im Bereich der Weichteilstrukturen, selbst wenn das Kopfschmerzen sind, Gelenkschmerzen. Der Darm ist das Zentralorgan unserer Nahrungsaufnahme. Der Darm ist das Zentralorgan der Nährstoffbildung. Der Darm bildet ja auch selber Vitamine, die gar nicht aus der Nahrung aufgenommen werden, sondern Nahrungsbestandteile werden von Bakterien im Darm umgebaut. Und der Mensch besteht nun mal aus 10-mal mehr fremden Lebensformen, als wir körpereigene Zellen haben. Das heißt, der Leib ist tatsächlich eine Ursubstanz. Ja. Also wie es oft dargestellt wurde, so aus Lehm, aus Erde, aus dem irdischen Substrat geformt, als Tempel für unsere Seele. Und der Darm ist nun mal dieses Zentralorgan unserer Gesundheit und deswegen ist er auch ganz stark in den Fokus gerückt bei Schmerzerkrankungen. Es gibt ein Phänomen, das ist das sogenannte Leaky Gut Syndrom. Das bedeutet, dass durch entzündliche Prozesse die Darmwand sich zu weit öffnet. Es kommt dort zum Durchtritt von entzündungsfördernden Substanzen. Es kommt zum Durchtritt auch von Bakterien. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Fall von einer Frau, die immer wieder Brustdrüsenentzündung hatte durch Kolibakterien. Und im Endeffekt hat ihr nichts geholfen. Sie bekam zwar Antibiotika, aber nach einem Vierteljahr war das wieder da. Also diese Mastitis, diese starke Kolibakterien ausgelöste Brustdrüsenentzündung. Im Endeffekt ist es so gewesen, dass diese Bakterien durch die Darmwand durchgebrochen sind und über die Lymphe in die Milchdrüsengänge eingeschwemmt wurden. Das wird heute als enteromammillare Linie bezeichnet. In der Phase der Schwangerschaft wird das schon vorbereitet, und wenn das Kind auf der Welt ist, werden tatsächlich Milchsäurebakterien vom Darm der Mutter über die Milch dem Kind zugeführt. Also diese enteromammillare Linie, damit bekommt das Kind schon wichtige immunologische und bakterielle Informationen der Mutter. Also es ist ja wichtig, dass die Mutter auch in der Schwangerschaft schaut, dass der Darm gesund ist. Ja. Und dieses Leaky Gut-Syndrom führt nun mal zur Ausschwemmung entzündungsfördernder Faktoren in alle Gewebe. Die können sich überall niederlassen, dort, wo der Mensch vielleicht schon geschwächt ist. Und gleichzeitig ist aber auch der Darm durch seine anatomische Lage, also wenn er verkrampft ist zum Beispiel oder wenn er zu schlaff ist, in einer ganz engen Verbindung mit dem Rücken. Also viele Menschen, die unter chronischen Rückenschmerzen leiden, wo vielleicht sogar Bandscheibenprobleme oder destruktive Wirbelsäulenprozesse diagnostiziert wurden, wenn die über den Darm behandelt werden, verschwinden tatsächlich die Schmerzen. Und ich habe einen Patienten gehabt, das fällt mir jetzt gerade ein bei dieser Thematik, der sagt, Herr Groß, wenn ich akute Rückenschmerzen hatte, habe ich ein Abführmittel genommen, natürlich nicht häufig, ja, einmal im Monat kam das vor, und er hat gesagt, das war eine Sache von einer halben Stunde und ich war beschwerdefrei. Er wurde natürlich dann diagnostiziert über den Darm, und das war auch der Quell, der Ursprung seiner Rückenschmerzen. Also der Darm ist eines der Organsysteme, die bei Schmerzerkrankungen immer mit im Fokus stehen.
Jetzt wollen wir noch gleich über Naturheilmittel sprechen, doch ich möchte auch noch den Hörern Gelegenheit geben, auch Ihnen eine Frage zu stellen. Die Rufnummer, unter der Sie Herrn Groß jetzt erreichen, hier live in der Sendung, ist die 089 517 008 008. Nochmal die Rufnummer, unter der Sie Herrn Groß jetzt die nächsten 10 Minuten live hier in der Sendung erreichen, 089 517 008 008. Man hat immer den Eindruck, dass Naturmittel nicht so eine durchgreifende Wirkung haben wie die sogenannten schulmedizinischen Mittel. Wir haben schon in etlichen Sendungen darüber gesprochen, dass Medikamente, Mittel aus beiden Kreisen ihre Berechtigung haben. Vielleicht ganz kurz, ich sehe, die Leitungen sind schon voll mit Hörern. Vielleicht noch ganz kurz die Frage, was sind Naturmittel, wo Sie sagen, da habe ich sehr, sehr gute Erfolge damit, die können parallel auch ausprobiert werden zum Schmerzmittel, zum schulmedizinischen?
Also ganz kurz an dieser Stelle, wichtig das nochmal zu erwähnen, schulmedizinische Mittel greifen natürlich biochemisch sehr gezielt auf bestimmte Rezeptoren, die sie dann blockieren, und dann ist der Schmerz weitgehend unterbrochen. Aber wie gesagt, die Nebenwirkungen sind zum Teil irreversibel, schon sehr heftig. Ich kenne es aus der Zeit Rettungsdienst, Cortison, weiß ich, wenn wir das eingesetzt haben beim Status Asthmaticus, das heißt, die Menschen wurden innerhalb kürzester Zeit gerettet. Also alles hat seine Berechtigung. Welche Pflanze sehr häufig eingesetzt wird, ist die Weide, Salix, auch in Verbindung mit Birkenblättern oder mit Eschenblättern. Es gibt Fertigpräparate, es gibt Urtinkturpräparate, es gibt Komplexmittel. Aber der banale Tee ist als nicht als dieses schmerzheilende Mittel im Einsatz, sondern auch als unterstützendes Mittel. Und die Rückmeldung der Patienten ist dann schon auch immer positiv. Die sagen also, Herr Groß, der Tee, muss ich sagen, den Sie zusammengestellt haben, der bekommt mir wirklich gut. Ja. Und dann sagt man, okay, den haben Sie jetzt 4 Wochen getrunken, ich passe den Tee nochmal neu an. Man nimmt zum Beispiel statt den Birkenblättern dann Löwenzahn rein als Leberblutreinigungsmittel, auch die Brennnessel als Lymphblutreinigungsmittel. Wir haben den Holunder zur Verfügung oder auch die Berberitze als Leber- und Nieren wirksames Mittel. Und dann gibt es durchaus auch noch die alten äußerlichen Anwendungen.
Danke erstmal bis hierhin. Jetzt wartet Frau Kahl in der Leitung. Grüße Gott. Schön, dass Sie angerufen haben.
Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Ingrid Kahl und ich rufe an. Ich habe furchtbare polyneuropathische Schmerzen. Und zwar, ich habe einen Tumor im Rückenmark. Und der drückt wahrscheinlich da auf den Nerven. Und ich habe Medikamente von der Schulmedizin, ich nehme dauernd Pregabalin, Ratiopharm, von Ratiopharm und das Keltikan. Aber die hohe Dosis, die ich eigentlich nehmen sollte, die vertrage ich nicht, weil ich muss dann immer spucken praktisch. Also wenn ich die zu hoch eingestellt kriege. Und ich wollte einfach fragen, ob es da von der Naturheilkunde was gibt. Ich bin sehr aufgeschlossen, ich würde die Tees trinken und würde sie mir machen. Aber ich habe jetzt bis jetzt noch keine Hilfe bekommen, was man da machen kann.
Also so wie Sie sagen, dort liegt ja erstmal bei Ihnen schon eine mechanische Irritation vor. Also man sagt da auch so ein raumfordernder Prozess. Ja, das genau, heißt, der Tumor komprimiert ja.
Ja, genau.
Und immer dann, wenn eine Kompression ist, sollte man natürlich versuchen, dort den Druck zu nehmen. Also in allererster Linie würde man therapeutisch jetzt nicht auf den Tumor schauen, sondern man würde versuchen, diagnostisch andere Schwachstellen im Organismus zu analysieren, die dann behandelt werden mit der Zielsetzung, dass der Druck in diesem Gewebebereich, also dieser Tumor, dass der Gewebedruck, dass der sich reduziert. Natürlich im Idealfall versuchen, das Wachstum von diesem Tumor zu stoppen bzw. zu reduzieren. Wichtig ist, gerade wenn Zellsubstanzen oder eben Tumore auf Gewebe drücken, dort wird ja auch die Versorgung des Blutes und auch die Entsorgung über die Lymphe blockiert. Also da müsste man auch schon ansetzen, wie schafft man es, dieses Gebiet, was jetzt durch diesen Tumor unter Druck gesetzt wird, zu entlasten, um im Endeffekt den Schmerz zu nehmen. Und diese Polyneuropathie, also im Grunde genommen ist es ja ein Begriff, der darauf abzielt, dass es an mehreren Stellen oder mit verschiedenen Symptomen zu Nervenschmerzen kommt. Sie haben eine klassische Kompressionsneuropathie. Das ist im Endeffekt dasselbe wie beim Ischiasschmerz, wenn die Nervenwurzel komprimiert wird. Also da geht es immer um Dekompression und vor allen Dingen müsste man schauen, ob man mit osteopathisch oder chiropraktischen Methoden diesen gesamten Bereich entlasten kann.
Ja. Das heißt dann also, wenn ich es richtig verstanden habe, Frau Kahl, dass dann auch ein Gang zum Fachmann da auch anzuraten ist, mit Tees können gegeben werden, parallel dazu, aber dann auch der Fachmann.
Ja, also es gibt jetzt keinen Tee, wo man sagt, wenn Sie den trinken, dann geht der Tumor zurück. Ja.
Nee, das
aber
ist
auch nicht. Es gibt natürlich Tees, die zum Beispiel die Reizweiterleitung der Nerven auch positiv beeinflussen. Das wäre natürlich dann schon auch sowas wie Weidenrinder, aber auch Johanniskraut.
Ja.
Man könnte das durchaus auch...
Johanniskraut wäre nicht schlecht, weil das wäre für die Psyche wahrscheinlich auch noch gut.
Also so mit 2x450 Milligramm als Tagesdosis hat das natürlich einen großen Einfluss. Und eben auch, das ist das, was ich zu Beginn schon sagte, bei Schmerzen immer auch über die Psyche arbeiten, weil natürlich Schmerz löst Stress aus und Stress verstärkt den Schmerz.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Wir wünschen Ihnen Gottes Kraft und Segen. Alles Gute für Sie, Frau Kahl. Auf Wiederhören. Jetzt haben wir Herrn Matthias Antoni in der Leitung. Grüße Gott, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Antoni.
Ja, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe Schmerzen im Daumen und Grundgelenk. Das gibt es überhaupt nicht. Gell? Die anderen Finger kann ich alle bewegen, nur wenn ich den bewege. Das tut furchtbar weh. Jetzt habe ich aber keine Lust, dann gleich zum Doktor wieder zu rennen. Was kann ich denn da machen, dass es besser wird?
Ja gut, erstmal auch wieder das klassische Wort von mir, Ursachenforschung, mal schauen, gab es eventuell eine mechanische Irritation, das heißt eine Verrenkung. Wir im alpenländischen Gebiet, wir haben ja oft dann im Winter die Skifahrer, die dann kommen und haben sich mit dem Skistock den Daumen verdreht und da haben die immer die Probleme mit dem Grundgelenk. Generell muss man auch sagen, am Daumengrundgelenk verläuft auch der sogenannte Dickdarmmeridian. Also es gibt immer wieder diese Zusammenhänge zwischen Störungen innerhalb der Verdauung und Schmerzen des Grundgelenkes. Was wir in der Praxis machen, also wenn Sie bei mir jetzt in der Praxis wären, ich würde erst einmal Fall diese Grundmobilisation machen. Das Daumengrundgelenk behandelt man immer auch über das Zehengrundgelenk. Also man schaut, ob in der Zehe eine Blockade ist, weil wir wissen, wenn statische Irritationen vorliegen, kann sich das hochschaukeln bis zur Halswirbelsäule. Und von dort gibt es dann eben Irritationen in den Bereich der Arme, der Hände. Also ein Schmerz am Daumengrundgelenk kann auch von der Halswirbelsäule kommen. Ansonsten die schnellste und effektivste Behandlung ist dann die, dass man an das Daumengrundgelenk eine neuraltherapeutische Injektion setzt. Und da ist man dann im Allgemeinen nach spätestens einer Viertelstunde weitgehend beschwerdefrei, weil dort diese entzündlichen Prozesse und diese Reizungsprozesse erst einmal reduziert werden. Aber wie gesagt, wenn es einmalig ist, kann es mechanisch, also orthopädisch sein. Ja. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ah, jetzt geht das schon wieder los mit meinem Daumengrundgelenk. Da muss man über den Stoffwechsel arbeiten.
Nee, ich habe das noch nie gehabt. Ich bin am Morgen aufgewacht, habe schon gedacht, ob ich da heute Nacht draufgelegen habe oder sowas.
Möglich. Das wären mechanische Irritationen. Sowas gibt es manchmal, wo dann auch über eine Fehlstellung der Halswirbelsäule die Nerven gereizt werden, sodass dann an diesen Arealen starke Schmerzen auftreten. Ja, was man machen kann, ist zur Selbsthilfe. Man fasst den Daumen und zieht ihn einmal auseinander im Gelenk. Ja, da kann es oft durch so ein leichtes Knacken, das wäre im Sinne eines chiropraktischen, osteopathischen Griffes, im Sinne der Selbsthilfe eine Möglichkeit. Also ich kenne Patienten, die das machen, wenn denen die Fingergelenke wehtun.
Dankeschön, auch für Ihren Anruf. Alles Gute nach Dieburg. Auf Wiederhören. Nun, die letzte Hörerin, die wir für heute begrüßen können, hier in der Gesundheitssendung, Frau Wörle. Grüß Sie Gott.
Guten Morgen, grüß Sie Gott. Ich habe eine Frage. Und zwar dreht sich nicht um mich, sondern um meinen Mann. Und zwar hat er immer eine Unruhe in den Beinen. Und er sagt, es ist so schlimm, diese Unruhe. Jetzt nimmt er natürlich diese starken, also habe jetzt ich festgestellt, sehr starke Medikamente, dieses Targin. Und jetzt ist es aber schon so, dass er immer sagt, jetzt muss ich nochmal unternehmen, weil es halt immer wieder kommt.
Kurz die Erklärung, was ist Targin? Und die Hörerin spricht ja jetzt dieses Restless-Leg-Syndrom an, was ja auch eine Nebenwirkung sein könnte von den Medikamenten. Vielleicht erstmal, dass wir die Frage verstehen.
Herr also dieses Restless-Leg-Syndrom ist ein Pauschalbegriff für diese Unruhe der Beine. Man muss dann immer differenzieren, ist es zum Beispiel durchblutungsbedingt, also arteriell, venös, ja. Pfarrer Kneipp hat bei solchen Sachen auch immer gesagt, Wechselduschen ganz wichtig am Abend, ja, diese Kneippschen Küsse vor dem Schlafengehen, das hat er auch den damaligen Papst empfohlen und es hat sogar geholfen. Dann ist es wichtig, wenn es keine durchblutungsbedingten Störungen sind, gibt es Nervenirritationen, zum Beispiel im Bereich der Lendenwirbelsäule. Was man aber auch festgestellt hat, ist bei diesen unruhigen Beinen, dass das Nervensystem eine sehr große Rolle spielt. Ja, also ich habe mal in einem Artikel in einer Fachzeitschrift für Psychologie gelesen. Es hat manchmal damit zu tun, wenn am Abend die Ruhe kommt und das Unterbewusste steigt ein wenig nach oben, dass man wie so einen Fluchtreflex hat. Also man will vor irgendwas weglaufen. Das ist aber jetzt nur hypothetisch, pauschal. Man kann das nicht auf jeden übertragen. Aber Ursachenforschung ist ganz wichtig. Diese Mittel, die er einnimmt, das sind so, geht so in Richtung Neuroleptika. Das sind natürlich auch Mittel, die einen hohen Anteil an Nebenwirkungen haben. Und gerade wenn dann ein Mittel mit der Dosis diese Hilfe nicht mehr bringt, sollte man sehr genau hinschauen, dass man eben nicht in diese Abhängigkeit kommt. Also unter dem Motto, jetzt muss ich noch eine mehr nehmen, damit ich Ruhe habe in der Nacht, weil das führt dann definitiv in eine Arzneimittelabhängigkeit.
Frau Wörle, ist Ihnen damit soweit geholfen mit dieser Antwort?
Ja, aber jetzt möchte ich bloß noch wieder behandeln. Behandelt dieser Herr das auch, wenn man da zu ihm kommt?
Also Restless Legs, also diese unruhigen Beine, behandeln wir. In allererster Linie geht es um die Anamnese, das heißt das genaue Abfragen der Symptomatik, das heißt, was verbessert, was verschlechtert. Und aufgrund dieser anamnestischen Differenzierung entscheidet man sich, welchen therapeutischen Weg man einschlägt.
Genau, und für alle, die jetzt auch gerne Kontakt aufnehmen möchten, aufgrund der Sendung hier mit Andreas Groß, er praktiziert in Taufkirchen bei München, ist gut erreichbar über öffentliche Verkehrsmittel, über die S-Bahn. Die Kontaktinformationen gibt Ihnen gerne der Radio Horeb Hörerservice. Die Rufnummer, das ist die 08328 921 110. Und wer Herrn Groß erstmal im Internet besuchen möchte, der geht auf seine Homepage, in einem Wort geschrieben, www.wiedergesund.de. www.wiedergesund.de, das ist die Homepage von Herrn Groß, wo auch das Behandlungsspektrum und auch seine Praxis und einfach mal so ein erster Eindruck über ihn gewonnen kann oder ein zweiter eben nach dieser Radiosendung. Also Schmerzen, Herr Groß, ob chronisch oder akut, entstehen aus verschiedenen Gründen. Sie sind von verschiedenen Faktoren abhängig und entwickeln sich auch unterschiedlich. Das haben wir eben schon auch an den, es waren nur 3 Höreranrufe, aber da war das auch schon spürbar. Und es gibt keine Therapie, die allen Patienten hilft, aber fast allen Patienten kann geholfen werden, auch naturheilkundlich.
Also abschließend vielleicht zu dieser Thematik möchte ich noch sagen, dass der Mensch tatsächlich immer im Mittelpunkt steht mit seinem Leidensdruck und keiner kann experimentieren, weder die Schulmedizin noch die Naturheilkunde. Schmerz kann das Leben in einem hohen Maße negativ beeinflussen. Das Wichtigste ist die Zusammenarbeit, das heißt Vermeidung einer Chronifizierung, vermeiden, dass sich eine Schmerzspur aufbaut. Die allopathischen Schmerzmittel im Sinne der Schadensbegrenzung sind sicher berechtigt, aber nie als Dauermedikation zu betrachten. Und die naturmedizinische Schmerztherapie im Sinne auch der Regulationstherapie setzt dort sehr gut an. Der Ansatz ist ganzheitlich, also nicht nur symptomunterdrückend. Man sucht die Ursache, man unterstützt den Organismus, man schützt den Organismus vor den Wirkstoffen, vor den Nebenwirkungen sozusagen. Und wie schon gesagt, eine genaue Anamnese ist die Grundlage für eine gute Diagnose und das wiederum sichert auch den Behandlungserfolg. Die Compliance des Patienten ist sehr wichtig, auch bei allen anderen Sachen. Also er sollte sich...
Also das Mitwirken.
Ja, das Mitwirken, die Mitarbeit, offen sein für Veränderungen auch im Leben und er soll sich durchaus mal fragen, wie habe ich es eben geschafft, in eine solche Lebenssituation hineinzukommen? Schmerz ist ja ein nie isoliertes Phänomen. Es verbindet sich ja mit vielen Dingen im Leben. Und der Leidensdruck kann durchaus, und das ist bei allen Erkrankungen auch so, bei allen Lebenssituationen ein Motivator sein, im Leben einen neuen Weg einzuschlagen, sowohl in der Behandlung wie aber auch in der Überprüfung. Wie bin ich ausgerichtet? Wo muss ich was korrigieren? Und wo könnte ich selber auch was dazu beitragen.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Groß, Schmerzen naturheilkundlich betrachtet. Sicherlich ist auch es wichtig, wenn man Dauerschmerzpatient ist, sich auch Kuren nicht zu verschließen. Es gibt schon sehr effektive Angebote, auch Schmerztherapie über einen längeren Zeitraum?
Ja, also wenn man von Schmerzen spricht, so Daumengrundgelenks, Nackenschmerzen, Gelenkschmerzen, dann sind das noch Phänomene, wo eine gute Prognose ist. Ja, wenn Menschen kommen, wobei ich sagen muss, Menschen, richtige Schmerzpatienten gehen im Allgemeinen nicht mehr so oft in die Naturmedizin, weil sie ja schulmedizinisch sehr eng betreut werden. Und tatsächlich, es gibt Kliniken, es gibt Praxen, die spezialisiert sind auf Schmerzbehandlung, Schmerzpatienten. Und interessanterweise bei chronischen Schmerzpatienten steht der Schmerz nicht mehr wirklich im Vordergrund, sondern es geht darum, mit dem Menschen zusammen Strategien zu erarbeiten, neue Glaubenssätze zu entwickeln, dass er auch lernt, mit diesem Schmerz besser umzugehen. Also er sollte dann nicht darauf warten, dass der Schmerz weggeht, sondern er sollte versuchen, andere Wege zu finden, mit dem Schmerz dann tatsächlich umzugehen.
Und wir dürfen sicher sein, dass wir im Schmerz nicht alleine sind. Auch Jesus Christus kannte Schmerzen. Er kennt ihren Schmerz, er kennt unseren Schmerz und er verschließt auch nicht seine Ohren, wenn wir ihm immer wieder auch von unserem Schmerz erzählen und uns dann von ihm auch nähren und stärken lassen. Neue Erkenntnisse kommen, in welche Richtung sie immer gehen. Der Leib wird genährt durch die Kräfte der Natur, aber auch durch geistliche Kräfte. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ich hoffe, dass Ihnen die Informationen dieser naturheilkundlichen Sendung weitergeholfen haben. Herr Groß, danke nochmals, dass Sie sich aus Taufkirchen aufgemacht haben hier zu uns ins Münchner Radio Horeb Studio. Bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich auch ganz sehr für Ihr Interesse, für Ihr Dabeisein. Gehört werden kann diese Sendung noch einmal im Podcast. Nehmen Sie Zeit und unabhängig dieses Angebot in Anspruch auf www.horeb.org. Es gibt auch eine Suchfunktion, wo Sie gezielt nach Sendungen suchen können. Der Radio Horeb Hörerservice hilft Ihnen bei Fragen gerne weiter. Die Rufnummer wäre die 08328 921 110. Eine Audio-CD schicken wir Ihnen auch gerne zu. Rufen Sie dazu meine Kollegin an. Das wäre auch die Balderschwanger Vorwahl 08328 921 110. In Balderschwang im schönen Allgäu auf etwa 1000 Meter Höhe befindet sich die Hauptniederlassung, das Medienhaus von Radio Horeb. Also rufen Sie gerne die Kollegen dort an, sie helfen Ihnen weiter. Mit diesen Hinweisen verabschiede ich mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.